herzlich willkommen zum Podcast der Zukunftspioniere. Schön, dass du dabei bist. Wir stellen hier Menschen vor, die gemeinsam mit ihrem Team die Arbeitswelt verändern. Dabei gehen sie mutig neue Wege, die oftmals auch mit einem Paradigmenwechsel verbunden sind. Mein Name ist Daniela Dollinger von Team Factory und ich habe heute einen Gast bei mir, einen Interviewpartner, wo ich mich sehr freue, den Adrian Lierchti. Hallo Adrian.
Hallo Daniela.
Magst du dich kurz vorstellen, wer du bist, in welchem beruflichen Kontext du unterwegs bist? Und dann steigen wir ein in ein paar Fragen.
Gerne, ja. Mein Name ist Adrian Lierchti. Ich mache die Leitung des Exportvertriebes bei Securiton AG. Wir vertreiben Brandschutzprodukte weltweit. Wir sind eine Firma mit rund 700 Mitarbeitern. Und ich bin da in der Geschäftsleitung und führe den Bereich Exportvertrieb mit mehreren Niederlassungen und Mitarbeitern im Ausland, wie auch hier am Hauptsitz in der Schweiz.
Sehr gut, danke. Wir kennen ja uns schon einige Jahre und als wir uns kennengelernt haben, da habe ich so das Gefühl gehabt, dass ihr mit eurem Team Sales International so euch auf den Weg gemacht habt, was anders zu machen als die anderen Abteilungen. Vielleicht kommt es auch aus eurem Business-Themen heraus, dass ihr international unterwegs seid, vielleicht aber auch aus anderen Beweggründen. Magst du uns da noch ein bisschen Insights geben, wie du das damals erlebt hast, so diesen Start und vielleicht auch, welche Spannungen da so langsam aufgekommen sind?
Ja, kann ich gerne tun. Vielleicht nur ganz kurz, die ganze Branche Fire and Security ist natürlich eine hochregulierte Branche. Bei uns ist alles reguliert. Und das hat natürlich Auswirkungen auf nicht nur auf die Produkte, sondern eben auch auf die Branche, auf die Leute, auf die Firmen. Und das ist mal ein Aspekt. Das heißt, wer typischerweise in unserer Branche arbeitet, ist jetzt nicht hyper innovativ, weil das jetzt halt auch der Markt gar nicht zulässt. Und dann vielleicht gibt es noch einen zweiten Punkt. Ja, der ganze Exportvertrieb war eigentlich ursprünglich mehr ein Stiefkind bei Securiton AG, also hat so sein Dawesen ja ein bisschen dahin geplänkelt, ja, über mehrere Jahre oder Jahrzehnte hinweg mit einem konstanten Team. Es gab nie einen Plan, es gab nie eine Strategie, es gab nie Wachstumsziele. Bis vor gut 10 Jahren, ja, dort ein bisschen mehr, es kam eine neue Führung rein, auch in der Securitas-Gruppe, wo dann wirklich der Plan geschmiedet wurde, hey, wir müssten bei der Securiton deutlich mehr machen im Exportvertrieb. Also wirklich, dass diese Vertriebsschiene deutlicher ausbauen im Vergleich zum Schweizer Geschäft. Und da ist doch ein riesiges Potenzial in den Weltmärkten. Wir haben hervorragende Produkte im Bereich Branddetektion. Und so ist das eigentlich gestartet und so hat eigentlich die Reise dazu mal begonnen. Und so haben eigentlich auch die zwei Herausforderungen begonnen. Also einerseits Jahrzehnte von einfach Statik, ja, im Sales International und andererseits halt auch die Branche, die halt auch nicht ganz so innovativ und schnell unterwegs ist. Ja. Und das war 2001, wo ich eigentlich bei Securiton angefangen habe und dann mitgeholfen habe, die neue Strategie zu definieren und den Weg zu gehen.
Hast du vielleicht noch Beispiele parat? Kannst du dich noch an das ein oder andere erinnern, wo ihr dann gemerkt habt, da wollen wir was in Frage stellen oder da wollen wir uns auf den Weg machen und wollen was anders machen. Da wollen wir uns vielleicht ein Stück weit neu erfinden. Gerade weil du gesagt hast in Richtung, es hat auch Auswirkungen auf Mitarbeiter, wahrscheinlich hat es auch Auswirkungen auf Führen und Führungsfragen gehabt. Hast du noch Beispiele?
Oh ja, da hätte ich Dutzende von Beispielen. Ich war ja branchenfremd. Ich war vorher 10 Jahre bei Bosch Elektrowerkzeuge, also Bosch Power Tools, und kam da rein und logisch, dann analysiert man mal, wo stehen wir und wo müssen wir hin und was braucht es, und bin dann relativ eigentlich schnell in die Umsetzungsphase gegangen Und Daniela, du erinnerst dich, du bist dazu mal an Bord gekommen bei uns und hast uns dann auf dem Weg begleitet. Und mir war eigentlich lange nicht bewusst, dass wir massiv im Change Management drin sind. Und da habe ich brutal Lehrgeld bezahlt, weil die Erfahrung hatte ich vorher so noch nicht. Ich habe noch nie eine ganze Organisation eigentlich auf neue Wege geführt. Für mich war immer alles selbstverständlich. Und ich habe mich dann immer gefragt, ja, warum wird das hinterfragt und warum geht das jetzt nicht vorwärts? Und es hat wirklich eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, ja, dass wir sind da voll im Change Management und die Leute brauchen Hilfe, den neuen Weg zu gehen. Es ist nicht so, dass vielleicht gewisse Sachen nicht passieren, weil die Leute nicht wollen, sondern es passiert, weil die Leute es nicht können und nicht wissen, wie sie es tun sollen. Und das, wenn man einen neuen Bereich aufsetzt, dann steht man überall an, sei es in der Vertriebsstrategie vorne, wie gestalten wir unsere Zusammenarbeit mit den Kunden, wie viele Vertriebspartner in welchen Märkten, das geht hin bis zum Reporting, wie setzen wir das auf, wie machen wir das Preismanagement, das ist wirklich 360 Grad das ganze Vertriebsgeschäft, was es beinhaltet, oder? Wie unterstützen wir die Kunden technisch? Wie weit gehen wir da? Also es ist wirklich alle Aspekte hat das beinhaltet, oder? Und wir haben wirklich alles verändert. Aber für mich wirklich die Herausforderung war, das überhaupt zu begreifen, dass wir im Change-Management-Modus sind. Wenn ich nochmal zurück könnte, würde ich vielleicht den Weg anders starten. Aber so lernt man halt, ja. Und wenn man im Change Management drin ist, ja, das. Aber du hast es dazu mal auch mitgekriegt.
Genau. Und bevor wir an die Learnings gehen, was du heute anders machen würdest, würde ich gerne nochmal hören, was wir damals gemacht haben. Also ich erinnere mich noch als eine der ersten Aktivitäten, dass ich versucht habe, mit euch zusammen so ein gemeinsames Zielbild zu entwickeln. Wir haben auch jeden individuell so ein kleines Zielbild entwickeln lassen, das wir dann zusammengeführt haben zu einem gemeinsamen Zielbild. Also wir haben ja gestartet mit der Führungsmannschaft bei euch und haben erst im zweiten Schritt dann die ganzen Mitarbeiter involviert in Optimierungsworkshops und so weiter. Aber die initialen Aktivitäten und Fokus war ja ausgerichtet auf die Führungsmannschaft. Magst du uns da vielleicht noch ein bisschen erzählen dazu? Du erinnerst dich mit Sicherheit auch noch an die Zielbilder, die damals entstanden sind. Und das ist ja schon einige Jahre her.
Ja, sicher. Ich meine, das gehört ja auch zum Prozess. Es sind nicht nur die Mitarbeiter, sondern es sind eben auch die Führungskräfte. Oder? Man startet und man beginnt eine Reise. Und da ist man sich vielleicht als Chef auch nicht bewusst, dass eigentlich auch die Führungskräfte müssen da mitgehen können. Und man geht dann immer davon aus, ja, das sind ja Führungskräfte, die können das. Das ist doch klar. Und das ist überhaupt nicht so klar. Und die müssen wie ein ganz normaler Mitarbeiter, müssen sie auch den Schritt gehen und müssen sich auch auf die neue Situation ausrichten. Und dann manche Mitarbeiter, manche Führungskräfte, da schaffst du es, die ja mitzunehmen auf die neue Reise. Und es gibt aber auch Führungskräfte, die es dann nicht schaffen, ja, was dann zu einer Veränderung kommt und auch kommen muss, ja, wo man sich dann neu orientieren muss. Also es ist schon, Führungskräfte ist enorm wichtig, weil wenn man nicht dort anfängt, ja, dann kannst du nicht mit den Mitarbeitern loslassen. Ich glaube, das ist schon wichtig. Ob schon mal auch mit Mitarbeitern kann man natürlich auch viel bewegen, muss man sich auch bewusst sein. Gerade im heutigen Führungsverständnis darf man nicht alles am Chef aufhängen. Man kann auch die Mitarbeiter wirklich Empowerment, sage ich mal, wirklich auch inspirieren, sagen, hey, ihr dürft da was aufreißen, mitreißen und ich unterstütze euch dabei. Und so kann man eigentlich auch in Führungskräfte bewegen, hey, mit den Mitarbeitern. Die Taktik, die funktioniert also auch, wenn die Mitarbeiter spüren, dass man sie unterstützt.
Also ich lasse dich aus dem Zielbildgedanken noch nicht ganz raus, weil ich fand es damals so, es hat so eingeloggt. Es gab ja damals die Villa Paradise. War dir damals schon bewusst, wie die mit Leben gefüllt werden kann, wie die wirklich aussehen könnte? Oder war das damals noch so eine Fantasie? Eine Fiktion?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das stimmt, dass jetzt Ich habe dazu mal die Zeichnung gemacht von der Villa Paradise. Vielleicht muss man ausholen, Daniela, wir waren ja in diesem Change-Projekt mitten im Sturm drin. Und da hast du natürlich, du kennst das, das ist dein Geschäft, da bist du natürlich, da hast du frustrierte Mitarbeiter, wir hatten dazu mal sogar eine Mitarbeiterumfrage, du erinnerst dich, da sind wir, haben grottenschlecht abgeschnitten, oder in der ganzen Firma, wir waren der schlechteste Bereich. Also wir waren wirklich im Auge des Sturmes, oder? Und trotzdem hatte ich da wirklich die Vision, vielleicht groß gegriffen, aber ich habe mir gesagt, hey, das ist jetzt ein Ist-Zustand, ja, wir sind jetzt in diesem Sturm drin. Habe ich gesagt, hey, ich möchte eigentlich das Gegenteil bewirken. Das ist auch mein Naturell. Wenn ich in der Defensive bin, will ich da sofort wieder raus, so rasch wie möglich. Und gesagt, hey, ich will eigentlich, dass wir der geilste Bereich innerhalb von Securiton werden. Die Villa Paradise, wo jeder Mitarbeiter eigentlich für uns arbeiten möchte. Und das war mein Zielbild dazu mal. Es war vielleicht ein bisschen hart nachzuvollziehen, weil dazu mal waren wir wirklich mitten im Sturm und hatten mehr Frustration als Happy Employees. Aber ja, das war eigentlich die Motivation und den Weg sind wir dann gegangen. Ja.
Und welchen Weg sind wir dann gegangen oder seid ihr gegangen? Also sprich, was waren so die Meilensteine, die Schritte dahin und wo steht er heute? Was würdest du da so gern als Highlight mitgeben?
Ja, eben die Schritte, das sind natürlich sehr viele Schritte, die wir gegangen sind und viele kleine, vielleicht auch größere Schritte. Und wir haben auch immer wieder Fehler gemacht, machen sie es noch heute, ist klar. Wenn man in diesem Change-Modus drin ist, change the business und nicht run the business, ja, dann macht man Fehler und dann man ist halt auch immer am Verändern und man ist laufend, da muss man wieder die Organisation am Mitnehmen und den nächsten Schritt am anzugehen. Und da ist wirklich, man hat dann einfach begonnen, mit all den verschiedenen Aktivitäten das durchzusteuern, sei es die Vertriebsstrategie, sei es die ganzen internen Prozesse anzupassen, die ganzen Meetings neu aufzusetzen. Und das braucht auch, Daniel, eine gewisse Sturheit, zwar ist das vielleicht nicht so ein populäres Wort, aber man muss auch wirklich an sich selbst glauben und den Weg gehen. Und dann, weil die Mitarbeiter sehen dann plötzlich auch, hey, ganz so schlecht ist ja das gar nicht, oder? Und dann, das ist so wie ein Puzzle, oder? Weil du ganz viele Aktivitäten hast und dann irgendwo kommt natürlich ein Bild zusammen und Sachen, die funktionieren und Sachen, die, klar, man muss auch mit vorausgehen und mit vorne natürlich auch selbst Vertriebsarbeit leisten, Neukundenakquise, muss man sich auch vorstellen, Daniela, vom quasi Customer Management, also Kundenbetreuung hin zu einer wirklichen extrem offensiven Kundenakquise überzugehen, das ist natürlich brutal, weil ein Kunde betreuen, das kann fast jeder Verkäufer. Aber die Neukundenakquise ist das härteste Stück im Vertrieb. Und das ist natürlich schon auch, also das ist natürlich ein Kernelement, war das in der Strategie. Und logisch, da braucht es von mir viel Frontarbeit und viel mitgehen und viel vorangehen und die Verkäufer auch an der Hand nehmen. Und da ist man eben auch dann überrascht, dass es viele eigentlich können. Also viele der Verkäufer, die konnten das. Also es war eigentlich ein Potenzial, dass sie nicht genutzt haben. Und es gibt auch nicht einfach nur einen Weg, eine Neukundenakquise zu machen. Oder man ist, vielleicht denkt man, ja, da braucht es diesen großen Quassler und den hyperaktiven Verkäufer und nur der kann das. Aber auch einer, der sehr strukturiert ist und vielleicht jetzt nicht, also so der typische Blaue, sage ich jetzt mal, im Discovery Insight, auch der kann Neukundenakquise betreiben, auf seine Art und Weise. Und das war ein Kernelement, die Leute da mitzunehmen. Und wenn sie Erfolge haben, kommt dann auch der Spaß. Und das, ich glaube, das ist auch wichtig. Oder? Erfolge sind wichtig. Dann sehen die, hey, das funktioniert ja. Und hey, ich habe ja Neukunden akquiriert, habe ich ja selbst gemacht. Und oh wow, jetzt haben wir da wirklich ein neues Märkte. Wir sind neue Märkte reingegangen. Wir sind nach Afrika gegangen, gesagt, hey, jetzt ist ein neues Vertriebsgebiet. Und da hat natürlich auch, logisch, auch unser Geschäftsführer da dreimal geschluckt, oder was ihr wollt, nach Afrika. Und heute ist es einfach selbstverständlich, dass wir in Südafrika, in Nigeria, in Ghana, in Kenia, dass wir in den Märkten unterwegs sind und da Geschäfte kreieren. Und das wäre undenkbar gewesen vor 10 Jahren. Und das ist einfach so ein Beispiel, ja.
Sehr gut. Wie würdest du das Mindset beschreiben, wenn du es vergleichst? Wo kommt ihr her? Wo seid ihr heute? Und vielleicht sogar, wo würdest du gerne noch hin? Wie wart ihr geprägt vom Mindset? Wo seid ihr heute? Wo geht ihr hin?
Also ich glaube, was ich interessant finde, schon das Thema Change Management, das hört nie auf, Daniela. Immer wenn man das Gefühl hat, hey, die Leute, jetzt sind sie sich den Change gewohnt. Das ist ein Trugschluss. Klar sind sich Organisationen gewöhnen sich an Veränderungen zu einem gewissen Maße. Da bin ich überzeugt, ja. Also gerade große Firmen, die nonstop reorganisieren, das sind sich die Mitarbeiter das eher gewohnt, glaube ich schon grundsätzlich. Aber trotzdem, wenn man im Change-Modus drin ist und change the business, da ist man immer und immer wieder mit dem gleichen Faktor eigentlich bewegt. Und jetzt habe ich wieder die Situation, genau gleich, die habe ich in Asien, wo wir jetzt ein bisschen die Strategie verändern. Da muss man die Leute von Neuem wieder mitnehmen. Oder in Südamerika genau gleich. Und das hört nie auf, Daniela. Und das ist ja klar, wenn man als Führungskraft natürlich wirklich, wirklich sagt, hey, wir gehen vorwärts. Das Einzige, was sich verändert hat, glaube ich schon, dass die bestehenden Mitarbeiter und so, dass viele, die mich dann über Jahre auch kennen, die haben dann natürlich Vertrauen gewonnen. Oder wenn man frisch anfängt als Führungskraft, Daniela, die kennen ja einem nicht und dann vertrauen die einem ja auch nicht. Und sagen, ja, das ist ja, oder es kann ja alles schief gehen. Und das stimmt ja, Daniela. Es gibt so viele Führungskräfte, die ganze Organisationen quasi zugrunde richten oder fast Firmen noch zugrunde richten. Und das ist schon ein Vorteil, den man natürlich hat. Nach einer gewissen Zeit vertrauen einem die Mitarbeiter, sagen dann, ja, okay, der Adrian ist ein bisschen verrückt, der ist halt so. Und jetzt hat er wieder eine neue Idee. Aber sie haben dann schon ein gewisses Vertrauen, sagen, was er anpackt, kommt ja meistens schon gut. Und den Bonus hat man natürlich so ein bisschen über die Jahre mit den bestehenden Mitarbeitern. Aber mit neuen Mitarbeitern ist man immer wieder in der gleichen Situation.
Lass mich mal versuchen, es aus meiner Sicht und Denkweise zusammenzufassen. Heißt das, wir kommen so aus einem Mindset, wo sehr viel Neues von den Führungskräften hat kommen müssen? Also die Ideengeber mussten von oben kommen, und damit also deine Organisation inspirieren und sagen, da wollen wir hin und so weiter. Und sind wir heute an einem Punkt, wodurch das Vertrauen, was immer ein Prozess ist, durch das Vertrauen auch mehr Ideen, sage ich mal, mehr von unten, von einem Team auch kommen?
Ja, also das ist natürlich für mich auch eine zentrale Angelegenheit. Je größer das wir werden, je mehr Mitarbeiter, die wir haben, dass viel mehr auch noch von den Mitarbeitern kommt. Und das ist klar, du setzt natürlich dieses Groundwork auch dafür, auch ein bisschen für verrückte Ideen. Und wir könnten ja noch das tun oder dieses tun. Und das kreiert man natürlich schon, dass das mehr von den Mitarbeitern selbst auch reinkommt und mehr Ideen daherkommen. Ich glaube, das ist auch ein natürlicher Prozess und das ist auch absolut wichtig, oder? Dass diese Organisation auch selbsttragend ist, schlussendlich. Ja.
Ihr habt ja vor, glaube ich, circa 2 Jahren oder 1,5 Jahren eine Initiative gelauncht. Da wart ihr ganz mutig im Vergleich zu den noch anderen Einheiten, Fun at Work. Kannst du da nochmal so ein bisschen beschreiben, was war der Anlass, was war die Erwartungshaltung, was war der Startpunkt und was waren so die Initiativen? Weil ich persönlich fand es eine ganz spannende Geschichte, weil wir da wirklich am Mindset angedockt haben. Da wollten wir wirklich öffnen.
Ja, ich glaube, das war auch Teil des Prozesses. Vielleicht geht das auch zurück auf diese Villa Paradise-Zeichnung von dazumal, ganz ursprünglich. Aber ich glaube schon, also für mich ist das auch ein persönliches Anliegen. Wir arbeiten ja nicht nur, um Geld zu verdienen. Für den ganzen Tag verbringen wir auf der Arbeit. Ich bin zwar einer, der viel Leistung fordert von den Mitarbeitern und den Führungskräften, also aber trotzdem sage ich immer, wir müssen dabei auch Spaß haben. Und wir dürfen, das hat auch etwas mit unserer Schweizer Kultur zu tun, wir wollen immer so ein bisschen perfekt sein und immer alles genau machen. Und hängt auch mit der Fehlerkultur zusammen. Und dem wollte ich auch ein bisschen entgegenwirken, dass wir auch mal einfach lachen dürfen, auch über uns selbst mal lachen. Und dass wir nicht immer alles so ernst nehmen. Und das hat schon auch so eine Veränderung, die finde ich schon noch so wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Man darf sich selbst auch nicht immer ganz so ernst nehmen. Und statt, ich sage immer, das ist wie bei den Kleinkindern, wer Kinder hat, die Babys, und da ist das Lachen und das Weinen, das ist immer ganz nah beieinander beim Kleinkind. Soll ich lachen oder weinen? Und ich sage, bei uns im Geschäftsleben inspiriere ich die Leute eigentlich, das Gleiche zu tun wie ein Baby. Und vielmals in den Situationen hast du die Möglichkeit, fluche ich jetzt, weißt du, oder beklage mich, also ist jetzt nicht ein Weinen, ein physisches, oder lache ich einfach darüber. Und teilweise kann man auch einfach lachen, weil shit happens. Und weil man kann es sowieso nicht erinnern, es ist passiert, der Fehler ist passiert, es ist passiert. Und dann lacht man drüber. Und das hängt auch ein bisschen mit Fun at Work zusammen. Weil die Mitarbeiter spüren das auch. Fehler passieren bei jedem, bei uns, bei den Führungskräften, bei den Mitarbeitern.
Und aber was habt ihr da konkret gemacht, um dann dahin zu kommen, gemeinsam zu lachen?
Ja, wir haben gut sein, das ist natürlich Fun at Work, war so Teamaktivitäten, das war mir noch so wichtig, dass wir auch natürlich verschiedene Aktivitäten machen im Team drin natürlich, das ist alles, wir haben wirklich Aktivitäten, wir sind Minigolfen gegangen, wir haben auch, jedes Team hat selbst Aktivitäten reingebracht, Ideen reingebracht in das Fun at Work Meeting, wir haben Yoga gemacht, du erinnerst dich in der Vertriebsklausur, ich habe einen Mitarbeiter, der ist indischer Herkunft und ist ein Yoga-Master, und da habe ich gesagt, hey, wir machen doch eine Yoga-Session. Und es war absolut der Brüller, so wirklich das Vertriebsteam am Yoga machen. Oder wir haben ganz viele so Ideen reingebracht und es hat doch Spaß, wirklich Spaß gemacht. Und jetzt natürlich viele Online-Aktivitäten, auch im WhatsApp-Chat drin, die laufen auch aus privater Umgebung. Und das gibt schon ein anderes Zusammenarbeiten. Und man lernt dann auch die Leute ein bisschen privat mehr kennen. Das ist auch unsere Schweizer Kultur, ist halt schon nicht ganz so zugänglich teilweise. Und das kann man eben schon auch ändern, indem man halt ein bisschen Einblick gibt. Und dann auch verrückte Ideen. Da hat jemand, kam die Idee rein, ey, wir könnten uns so ein Döckeli-Kasten, weißt du, das ist so Tischfußball im Deutschen, oder? Im Schweizerdeutsch sagen wir Döckeli-Kasten, Tischfußball, oder? Und logisch, und da bin ich da beim Punkt natürlich, ich hab ja selbst auch einen Chef, den Geschäftsführer. Und in diesem ganzen Prozess musste ich natürlich meinen eigenen Chef auch immer mitnehmen. Und er hat natürlich viele leer geschluckt und viel auch, ja logisch, das ist auch Change, geht nicht nur gegen unten, sondern auch gegen oben. Und wir sind ein Teil von der Firmengruppe. Und das war natürlich nachher auch eine Herausforderung teilweise. Aber logisch gesagt, hey, jetzt besorgen wir uns da einen Tischfußballkasten und legen uns in die Abteilung rein. Und das hast du sicher auch gesehen. Und das hat dann schon auch so, ihr wollt dann auf der Arbeit, wollt ihr dann da Tischfußball spielen oder wie? Und man sagt, ja klar, machen wir doch. Das ist ein kleines Element, aber eben so ein Beispiel, wo... Was heißt jetzt das? Und dann die anderen Bereiche in der Securiton und was sagen dann die, wenn sie dann sehen, dass ihr einen Tischfußball habt? Und so ein kleines Beispiel. Aber
ich kann mich noch daran erinnern, dass wir das auch versucht haben, ein bisschen aufzufangen, indem wir gesagt haben, es gibt klare Regeln dafür. Also dass es nicht missinterpretiert wird im Sinne von, die tun nur noch einen halben Tag, sich mit anderen Dingen ablenken, sondern dass wir kleine Regeln definiert haben, sodass es nicht missbraucht wird. Aber nicht, weil wir gedacht haben, dass die eigenen Mitarbeiter das missbrauchen, sondern auch, um nach außen kommunizieren zu können, dass es unser Selbstverständnis, wie wir damit umgehen.
Ja.
Daran kann ich mich noch erinnern. Und was ich vielleicht noch für die Zuhörer sagen wollte, ist, was mich damals so beeindruckt hat bei diesen Fun at Work-Initiativen, dass wir, ja, ich habe vieles mitbekommen, aber eigentlich war ich jetzt als Externe ja ausschließlich dabei bei dieser Geburtsstunde, bei diesem ins Leben rufen. Weil wir haben ja dann eine Systematik aufgebaut, dass jeder von euch mal dran ist, dass das weiterlebt, dass die Ideen von der eigenen Mannschaft kommt. Das war uns damals sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist uns gelungen, weil wenn ich dich richtig interpretiere, macht ihr das heute immer noch, richtig?
Ja.
Und das ist ja schon einige Jahre her. Und wahrscheinlich habt ihr dadurch, dass es jetzt alles durch Corona virtuell stattfindet, habt ihr wahrscheinlich einen schönen Grundstein schon gehabt, eine schöne Systematik gehabt. Und es ist euch der Übergang in diese ganze virtuelle Welt, ist jetzt eine Hypothese von mir, relativ gut gelungen.
Ja, definitiv. Also wir hatten eben dieses Fun-at-Work-Medium, sage ich jetzt mal, kam uns jetzt sicher zugute. Ist klar, wir hatten etwas, was wir aktivieren konnten. Oder alle gingen in die Homeoffice, waren sofort zu Hause. Wir haben den Kontakt im Persönlichen etwas verloren. Wir haben auch logisch viele Mitarbeiter, die vielleicht alleinstehend sind. Und das ist schon nicht zu unterschätzen, so gewisse die Einsamkeit. Und da konnten wir eigentlich Fun at Work, das ist ein Projektteam, können wir eigentlich die Idee da reinkippen und sagen, hey, was machen wir, wie bauen wir jetzt die Aktivitäten digital noch aus? Und das hat auch Chancen geboten, indem wir nämlich das Fun at Work haben wir so noch viel stärker in die Auslandsorganisation reingetragen. Mhm. Also das muss man sich auch bewusst sein, vorher, was mehr physisch war, hat das mehr am Standort in der Schweiz stattgefunden. Und dann plötzlich ging das komplett digital. Wir haben alles gemacht, von Schneemann bauen über weiß der Teufel was. Ist auch vor Weihnachten Weihnachtsdekoration geteilt und alles über WhatsApp oder auch über Teams. Und das hat natürlich auch die Asiaten stimuliert. Und das fand ich auch interessant, dass die plötzlich dann auch haben die gekocht im Büro in Kuala Lumpur. Und das hat dann auch so Vorteile gezeigt, ja, weil wir mehr digital gingen und dann haben die viel mehr mitgekriegt, was wir auch am Standort in der Schweiz machen und haben dann selbst natürlich, es hat die inspiriert, auch was zu tun, oder? Und so konnten wir auf das zurückgreifen, auf das Fun at Work. Und vielleicht bei Fun at Work muss ich noch festhalten, dass man es eben trotzdem wichtig ist, das ist nicht wie Beziehungspflege, Daniela, wie wenn wir verheiratet sind und man hat einen Partner zu Hause oder Partnerin und da muss man auch in die Beziehung investieren und auf der Arbeit ist das genau gleich. Also das Fun at Work mussten wir eigentlich wirklich, wir haben monatlich, da ist eine Abteilung verantwortlich für eine Aktivität und man muss das planen und wirklich da dranbleiben. Wenn man jetzt sagt, ich lasse jetzt das einfach laufen, dann schläft das ein. Das ist wirklich noch so, ob schon Fun at Work ist und eigentlich Fun ist, es schläft ein. Und da man muss es wirklich planen. Und dann bleibt das am Leben und geht dann auch weiter. Und das ist schon noch so, fand ich jetzt auch noch interessant. Es läuft nicht einfach von alleine. Es ist wie in einer Beziehung. Man muss was investieren, man muss was tun, dass was zurückkommt.
Es gibt ja auch eine ganz klare Erkenntnis, selbst wenn du Leadership in die Teams gibst, auch wenn du Organisation mehr in Richtung Selbstorganisation entwickelst, es läuft ja nicht von alleine. Es braucht Leadership. Auch es braucht vielleicht nicht mehr das ursprüngliche Verständnis von Manager oder Boss oder Command Control, sondern es braucht ja auch Leadership, wenn du selbstregulierende Systeme baust. Aber da wollte ich jetzt nicht so ergänzend ein. Noch ein paar Abschlussfragen. Wenn du heute so zurückblickst, was hat sich für euch oder für dich qualitativ geändert und was hat sich qualitativ und quantitativ verändert? Du hast vorhin zum Beispiel die Mitarbeiterumfrage erwähnt. Hat sich da schon was quantitativ verändert? Gab es schon neue Befragungen und ihr habt euch verbessert?
Ja, es gab, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren gab es eigentlich die Gesamtfirmenumfrage, die ist alle 3 Jahre, glaube ich, bei uns. Da hat sich natürlich eine Verbesserung abgezeichnet, das ist genauso. Aber was wir ja auch gemacht haben, Daniela, zusammen, wir haben eigentlich gesagt, wir machen jährlich eine Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage. Und das habe ich jetzt auch weiter noch ein bisschen ausgebaut, weil ich gesagt habe, hey, wir machen das jährlich. Wir machen auch jährlich eine Kundenzufriedenheitsumfrage. Das machen wir auch jährlich. Und so kam, weil wir arbeiten, es ist ein Arbeiten daran. Wir können immer nur besser werden. Besser werden in der Führung, besser werden auch in den Teams. Und diese Kultur etablieren, dass wir da ganz offen sind und sagen, hey, das schauen wir uns an, hier können wir was besser tun. Und die Kultur zu etablieren, ich glaube, das ist schon gelungen. Und dann ist man entspannt. Und wir haben jetzt diesen Frühling, kommt die dritte oder die nächste Mitarbeiterumfrage für die ganze Firma. Und da kann ich auch entspannt eigentlich drauf zugehen und braucht da überhaupt nicht nervös zu sein. Und weil wiederum die Vision Villa Paradise ist eigentlich, ich glaube, mein Anspruch ist eigentlich, dass wir die beste Abteilung sind irgendwann mal, vielleicht sogar dieses Mal oder eine der besten in der ganzen Firma. Und waren vor 10 Jahren die schlechteste. Du redest dich an die Situation. Das ist eigentlich der Anspruch. Und ich glaube, das kann einem auch gelingen, ja, mit all den Aktivitäten und Initiativen.
So, jetzt kommt definitiv meine Abschlussfrage. Welche Tipps würdest du anderen auf den Weg mitgeben, die sich auch auf so eine Reise begeben wollen? Welche Erkenntnisse würdest du wie so als wichtigste einsammeln und sagen, da mit diesen zum Beispiel 3 Erkenntnissen, mit diesen 3 wichtigen Punkten, achte darauf, richte dich aus oder ignoriere das nicht oder kümmere dich drum. Ja. Und dann hast du ein paar gute Sachen bei dir, um diesen Weg.
Ich glaube, 3 Punkte. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist sicher Hartnäckigkeit, ein bisschen Sturheit. Man muss wirklich an sich glauben, weil Change Management, da geht man wirklich, da hat man zig Widerstände und Hindernisse und man darf da nicht aufgeben, oder? Man muss wirklich dranbleiben, hartnäckig sein, wirklich den Weg weitergehen. Und das ist mal Punkt 1. Und Punkt 2, was wichtig ist, ist diese, ich sag's mal, Positiveness. Also Daniela, man muss wirklich probieren, über irgendwelche Wege im Change Management drin ist man viel auf Frustration gestoßen. Da darf man nicht festfahren. Man muss wirklich die Positiveness finden. Jeder auf seinen eigenen Weg. Wir haben dieses Fun at Work Ding gewählt, man über Teambuilding, weil Change Management, da ist man immer wieder mit Herausforderungen konfrontiert. Diese Positiveness, die ist extrem wichtig. Und dann der dritte Punkt ist schon Erfolg. Es braucht diese Erfolgserlebnisse. Das kann für uns ist es einfach, Vertriebserfolg. Für andere, aber es gibt in jedem Bereich gibt's Erfolge, in jedem Bereich. Und die sind wichtig, dass die Leute sehen, weil das motiviert, oder? Mit dem Erfolg kommt auch die Motivation und es kommt das Vertrauen in die Führungskraft. Weißt du, doch nicht so schlecht, was wir jetzt gemacht haben. Und dann kommt das Vertrauen. Und wenn du diese 3 Sachen zusammen nimmst und sagst, hey, wirklich vorangehen, da braucht es viel Energie und Hartnäckigkeit, die Positiveness, dass man wirklich Spaß hat und lacht und Lockerheit mitbringt. Und dann der Erfolg. Und da kommt dann auch das Vertrauen. Auch gegen oben. Nicht nur gegen unten, auch gegen oben. Logisch, man muss im Change-Prozess drin selbst am Leben bleiben als Führungskraft. Es kann auch sein, dass man selbst dann plötzlich hinterfragt wird. Ja, ist jetzt diese Führungskraft da, macht ihr das Richtige? Oder ist es zu viel Unruhe? Das ist schon auch wichtig, Erfolg ist wichtig, ja, weil sonst fehlt man dann selbst als Trainer der Mannschaft, wird man dann selbst ersetzt. Ja, dann ist es nicht so lustig.
Vielen Dank, Adrian, für diese Einblicke, für dieses spannende Interview. Ich wünsche dir von Herzen weiterhin viel Erfolg, dass ihr weiter dran bleibt. Ich glaube, das ist wirklich einer der größten Erfolgsfaktoren. Vielen Dank.
Danke dir, Daniela.
Wir sind immer auf der Suche nach weiteren Zukunftspionieren. Wenn auch du mit deiner Geschichte inspirieren möchtest, dann schreibe uns doch einfach eine E-Mail. Wir freuen uns auf deine Nachricht.